Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Zahl der Infektionen steigt. Jeden Tag ist in den Nachrichten von noch mehr Menschen die Rede, die mit dem Coronavirus infiziert sind. In Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt. China hat bislang die meisten Toten zu verzeichnen. Weltweit sind es etwa 3000. Dabei wird immer wieder betont, dass bei der überwältigenden Mehrheit eine Erkrankung relativ harmlos verläuft. Dennoch, es gibt wohl eine Urangst des Menschen vor Seuchen, vor dem unsichtbaren Erreger, der im schlimmsten Fall zum Tod führt. Denn in der jüngeren Geschichte der Menschheit gab es Seuchen und Epidemien, die ganze Kontinente entvölkerten, so wie die Pest im 14. Jahrhundert. Ein Drittel der europäischen Bevölkerung fiel der Seuche zum Opfer. Auch Syphilis, Pocken, Malaria oder Cholera forderten viele Tote. Im 20. Jahrhundert gelten die spanische Grippe und AIDS als die großen Seuchen. Die Historikerin Andrea Wiegeshoff hat sich mit der Geschichte von Epidemien beschäftigt. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wenn man sich den Umgang der Menschen mit dem Coronavirus anschaut und den dann mit früheren Seuchen vergleicht, reagieren die Menschen immer ähnlich darauf?
Ja und nein, wäre meine erste Antwort. Klar, wenn wir erstmal auf den ersten Blick uns Epidemien anschauen, zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Epochen, dann sehen wir natürlich bestimmte Aspekte, die sehr ähnlich erscheinen, bestimmte Reaktionsmechanismen, die sehr vertraut erscheinen. Zunächst einmal können wir feststellen, dass Angst- und Panikreaktionen im Angesicht einer vielleicht unbekannten Epidemie, die unheimlich erscheint, weil die Symptome, die Übertragungswege noch unklar sind, angesichts solcher Krankheiten im Grunde ausgelöst werden oder vielleicht auch, dass die Rückkehr längst überwunden geglaubter Krankheiten massive Ängste auslösen kann. Zum Beispiel dafür wäre, dass vielleicht auch bei uns in Europa ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass in den 1890er Jahren, also im späten 19. Jahrhundert, die Pest tatsächlich noch einmal pandemisch ausgebrochen ist, aus Asien kommend, sich über die ganze Welt verteilt hat, die allermeisten Opfer tatsächlich in Indien gefordert hat, 12 Millionen Tote ungefähr, aber auch viel weniger zwar, aber auch den europäischen Kontinent betraf und hier ganz massive Angstreaktionen ausgelöst hat, einfach weil das der Schrecken des europäischen Mittelalters war, der noch einmal zurückkam in die damalige Gegenwart.
Was wir ja zurzeit sehen, wie so eine Epidemie eben auch Gesellschaften erschüttert, im schlechten Sinn auch. Da wird nach Sündenböcken gesucht, Chinesen werden unter Generalverdacht gestellt. Wie typisch ist denn diese Suche nach einem Schuldigen?
Die ist in der Tat sicherlich ein Mechanismus, der eine sehr lange Geschichte leider hat. Die Suche nach einem Sündenbock und damit sicherlich auch die Freilegung sozialer Spannung ist schon etwas, was wir beobachten können bei epidemischen Krisen.
Also die Judenpogrome zum Beispiel im Mittelalter waren doch durchaus eine Folge der Pestepidemien, oder?
Ja, wichtig wäre dabei im Auge zu behalten, dass die Epidemien nicht unbedingt Auslöser sind für soziale Spannungen, die vorher nicht da waren, sondern dass sich solche Krisen verbinden, also Seuchenängste verbinden mit anderen Ängsten oder Vorbehalten. Und wenn Sie die Pest im Mittelalter ansprechen, ja, da stecken ganz andere Vorstellungen von Krankheitsübertragung dahinter. Ansteckung, Erreger, das ist alles ein Phänomen, das sehr modern ist. Darüber weiß man erst mehr seit dem späten 19. Jahrhundert. Im Mittelalter wurde Krankheit häufig als eine göttliche Strafe gesehen. Und insofern war eine Lösung oder ein Lösungsansatz, vermeintlich moralisch verwerfliche Personen auszusondern, zu vertreiben, im schlimmsten Fall auch zu töten. Also die Idee so einer moralisch-spirituellen Reinigung, um Gott versöhnlich zu stimmen. Aber in der Tat, solche definierten Gruppen, sei es jetzt über Religion, über ethnische Zugehörigkeit, also rassistische Stereotypen, das ist wirklich ein Mechanismus, den wir immer wieder beobachten können bei solchen Ausbrüchen.
Wie stark ist denn heute noch das Motiv der Strafe Gottes? Also immerhin war das ja doch noch ein großes Thema, als in den 80er Jahren AIDS aufkam, zumindest in den USA.
Ja, diese moralisierende Sicht auf die Seuche, die betrachtet wurde wie eine Folge von ausgebrochen aufgrund von bestimmter Sexualpraktiken.
Also gezielt Homosexualität.
Ja, exakt. Bei Corona sehe ich das im Moment nicht so stark.
Aber wenn wir jetzt vielleicht nicht von Strafe Gottes sprechen, ja, was tatsächlich ein bisschen mittelalterlich anmutet, es gibt doch immer noch einen stark moralisierenden Aspekt in solchen Debatten, die darum kreisen, wo das Virus jetzt herkommt und in welche Gesellschaften es eindringt.
Die Beobachtung würde ich unterstreichen, bestätigen wollen. Und ich glaube, da können wir das an Corona eigentlich auch gut sehen. im Umgang mit chinesischen Menschen oder asiatischen oder asiatisch aussehenden Menschen, die ja tatsächlich auch in Deutschland von Diskriminierungserfahrungen berichten, davon gemieden zu werden. Also im Grunde hier die ethnische Zugehörigkeit gleichgesetzt wird mit der Idee, ein Erregerreservoir zu sein. Und das ist natürlich auch ein Motiv, das weit zurückreicht in die Vergangenheit, im bakteriologischen Sinne ins 19. Jahrhundert, wo insbesondere, da kann man wieder das Beispiel der sogenannten dritten Pestpandemie um 1900 sich anschauen, wo Ängste ganz stark tatsächlich an Chinesen festgemacht wurden, etwa in den USA an chinesischen Einwanderern, Arbeitern, die angeworben wurden für bestimmte Arbeiten und verantwortlich gemacht wurden für die Einschleppung von Seuchen. Aber auch hier, das verband sich dann tatsächlich auch mit ganz anderen Ängsten einmal mehr, denn in dem Fall in Nordamerika, in den USA, mit der Sorge um Arbeitsplätze. Das dockte quasi an, diese Seuchenangst, an Diskurse der Überfremdung, der Idee, dass chinesische Arbeiter den Amerikanern die Arbeitsplätze wegnehmen und insofern ausgeschlossen werden müssten aus der Gesellschaft. Und hier war dann der Ausbruch der Pest, der auch in Nordamerika sehr geringen Schaden anrichtete, aber sozusagen ein weiterer Beleg dafür, dass die Abschottung die richtige Maßnahme wäre.
Weil wir gerade über Abschottung sprechen, früher ging man ja mit Mitteln vor, die man durchaus dem Aberglauben zurechnen konnte. Man dachte ja auch, die Ansteckung würde über vergiftete, schlechte Luft erfolgen. In dem Wort Malaria kann man das noch ganz schön ablesen. Aber man hat eben auch schon relativ früh Quarantänen eingeführt, was man ja heute eben auch noch macht.
Ja, ich glaube, das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass die Vergleichbarkeit heutiger Epidemien mit früheren so groß scheint, weil einfach viele dieser Maßnahmen in der Tat eine sehr, sehr lange Geschichte haben. Quarantäne haben Sie schon angesprochen, das geht zurück auf das europäische Mittelalter, das ist eine Reaktion auf die Pestpandemie damals, auf den sogenannten Schwarzen Tod.
Vor allen Dingen.
Genau. Aber auch die Isolierung von Personen, was ja heute auch wieder ganz wichtig ist, sehen wir schon früher in Zeiten der Pest, aber auch zum Beispiel von Leprakrankheiten. Und das stimmt, das sind in dem Sinne alte Techniken. Allerdings ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die aus ganz anderen Gründen als heute angewandt wurden. Über Erreger und Übertragungswege wusste man erst vor nicht so langer Zeit erst Bescheid. Bakteriologie hat sich durchgesetzt als Wissenschaft seit den 1870er Jahren. Und früher waren solche Isolierungsversuche tatsächlich, hatten das Ziel, wie Sie gesagt haben, in dem Beispiel die Luft reinzuhalten. Also die Idee, Krankheit könnte übertragen werden von Menschen, die durch ihre Krankheit die Luft um sie herum verpesteten und darüber andere ansteckten. Und dementsprechend erschien es sinnvoll, diese Menschen abzuschotten. Oder im Beispiel der Judenpogrome des Mittelalters, die moralische Verschmutzung durch Andersgläubige beheben. Also hier werden ganz andere Übertragungswege versucht zu unterbrechen oder vermutete Übertragungswege. Aber in der Tat, die Abschottung an sich ist eine Technik, die eine lange Geschichte hat.
Das ist ja vielleicht auch tatsächlich einfach so eine Maßnahme, die vielleicht eher der Beruhigung dient. Man schneidet damit eben einen Teil der Gesellschaft ab. Und das hat ja auch was Symbolisches.
Ja. Ich glaube, das demonstriert auch Handlungsfähigkeit, staatliche Handlungsfähigkeit. Das scheint mir ganz, ganz entscheidend, heute zum Beispiel in China, dass diese Totalquarantäne der großen Städte auch zeigen soll, der Staat ist handlungs- und leistungsfähig und kann in dieser Krise reagieren.
Andrea Wiegeshoff, Historikerin an der Universität Marburg, mit einem Blick in die Geschichte des Umgangs von Menschen mit Epidemien.